Einmal geht's noch, eine Folge von der Audiobeweis Spezial gibt es noch. Die Europameisterschaft ist zu Ende, Spanien hat den Titel geholt und wir diskutieren heute über das absolvierte Turnier. Großes Thema ist natürlich das Endspiel dazu, was bleibt nach dieser Europameisterschaft, was sind die Trends und natürlich sprechen wir auch über die Leistungen des österreichischen Nationalteams.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Herzlich willkommen bei einer vorerst letzten Folge von der Audiobeweis Spezial. Die Europameisterschaft 2024 ist zu Ende gegangen. Es gibt den Europameister und der heißt Spanien. Und heute wollen wir noch einmal darüber diskutieren, analysieren, was sich da alles getan hat. Damit begrüße ich Sie, werte Zuseherinnen oder Zuseher bzw. Zuhörerinnen oder Zuhörer bei der letzten Folge von der Audiobeweis Spezial. Und dann freue ich mich, dass ich heute den Sky-Experten Peter Stöger begrüßen darf. Servus, Peter.
Servus.
Und dann zwei hochgeschätzte Kollegen, zum einen Martin Konrad, grüß dich Martin, hallo.
Die Wertschätzung liegt ganz auch auf meiner Seite.
Das freut mich außerordentlich und dazu auch noch Johannes Brandl, ebenfalls den Audiobeweis-Spezial moderiert, heute in einer etwas anderen Rolle, aber wird mit Sicherheit sehr spannend auch. Servus Johannes.
Servus, ja, schauen wir, vielleicht übernehme ich deine Rolle.
Könnte sein, habe ich nichts dagegen, stört mich gar nicht.
Ja, oder irgendjemand muss die Fragen hier
beantworten.
Scheint aber,
sie wird es übernehmen.
Das ja, aber bitte, also die erste Frage ist gleich einmal an dich gerichtet, Spanien 2-1 gegen die Engländer im Finale gewonnen. Wie verdient ist der Titel am Ende alles in allem?
Ja, also ich glaube, sie waren die stabilste Mannschaft über das ganze Turnier. Sie haben nur wenige schwächere Momente gehabt, wo es kippen hätte können. Es war eine Phase gegen Deutschland, wo es knapper war. Ich habe eine sehr, sehr gute offene Partie gegen die Franzosen gesehen, wo die Franzosen an dem Tag für mich ihre beste Partie gespielt haben. Sonst waren sie am stabilsten. Deswegen denke ich, sie sind verdient. Ich persönlich hätte mir gewünscht, das machen die Engländer, weil die haben wahnsinnig viele Prügel bekommen. Die haben vielleicht nicht ihr bestes Turnier gespielt, aber die sind in den K.O.-Spielen immer in Rückstand geraten, sind immer retour gekommen. Sowas imponiert mir als Trainer, weil ich weiß, dass da vieles trotzdem funktionieren muss, auch wenn sie einen besten Fußball gespielt haben. Und es hätte mich gefreut, weil viele dann wahrscheinlich leere Blätter gehabt hätten, weil sie sich entschuldigen hätten müssen. Ist leider nicht so passiert.
Ja, Martin, für dich dann am Ende auch völlig verdient, Spanien, was den Spielstil betrifft, auch die meisten Treffer erzielt und so weiter und so fort. Spieler des Turniers, Youngster des Turniers.
Ja, da kann man nicht mehr diskutieren, ob dann Rodri der Spieler des Turniers ist. Fakt ist, wenn eine Mannschaft 7 Spiele 7-mal gewinnt, also das hat es ja noch nie gegeben, dann glaube ich, dann ist ja alles gesagt. Der Peter findet das sehr gut zusammengefasst. Das war mit Sicherheit das stabilste Team, auch wenn es immer interessanterweise noch Führungen den Eindruck, diese Mannschaft vermittelt hat, wir ziehen uns ein bisschen zurück. Und dann haben sie auch immer wieder Probleme gehabt in manchen Spielen und dann umgekehrt haben sie es auch einmal drehen können. Also alles in allem, aber trotzdem eine Top-Mannschaft. Und besonders freut mich auch bei Spanien, dass es vor allem eine Truppe ist mit Spielern aus der spanischen Liga. Sonst hat man immer über Real Madrid und Barcelona gesprochen. Ist jetzt ja schwieriger, weil eben dort sehr viele Legionäre spielen. Und da sieht man eben dann, dass gerade aus dem Baskenland, und das ist vielleicht untergegangen, weil ja Salzburg letztes Jahr auch in der Champions League gegen Real Sociedad San Sebastian gespielt hat, da sind ganz einfach 3-4 Spieler dabei gewesen, die auch prägend waren für diese Mannschaft. Und da sieht man eben, welche Qualität eigentlich da ist. Und das ist natürlich auch dem Trainer zugute zu halten, der im Nachwuchs mit diesen Spielern allen zusammengearbeitet hat und am Ende jetzt, könnte man sagen, den Höhepunkt erleben durfte, nämlich den Gewinn der Europameisterschaft.
Ja, Real Sociedad San Sebastian, weil du es erwähnt hast, hat das größte Kontingent an Spielern gestellt, insgesamt 5 Akteure, beeindruckend, was dort auch immer hervorgebracht wird. Johannes, dann am Ende für dich, was hat dich am meisten beeindruckt, von der Spielweise her auch, wie Spanien aufgetreten ist?
Ja, also für mich war es am beeindruckendsten, dass sie eigentlich vom ersten Spieltag an eigentlich komplett da waren. Also man hat immer gewusst, vom ersten Spiel, was man von Spanien bekommt. Und sie haben jedes Mal abgeliefert. Und Peter und Martin haben schon angesprochen, es gab natürlich ein paar Phasen, aber trotzdem, da hatte man bei dieser Mannschaft immer das Gefühl, die wissen ganz genau, was sie tun und sie können es auch umsetzen in diesen Spielen. Und diese Mischung, glaube ich, aus diesen Jungen und den Spielern, die aus der spanischen Liga kommen und eben dann die Taktgeber im Mittelfeld. Also das war schon imposant zu sehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auf jedes einzelne Spiel der Spanier richtig gefreut, weil ich gewusst habe, was ich bekomme, und ich wurde nicht enttäuscht bei dieser Europameisterschaft.
Ja, und dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir schon über die Mittelfeldspieler reden, Petr Gavi, die dann zum Beispiel dann auch verletzungsbedingt ausgefallen sind, da sieht man dann schon, da kommt ein Dani Olmo rein und ist wahrscheinlich die prägendste. Ja, ja. Nein, da wurden die Spanier fast zu ihrem Glück gezwungen, darf man das so sagen? Oder es war ja überragend, was Dani Olmo dann gespielt hat.
Manchmal brauchst du das Trainer auch Glück. Ne? Also, wenn du so einen wie Olmo nachschießen kannst, und der die Mannschaft meiner Meinung nach um eine halbe Klasse stärker gemacht hat, nämlich in allen Bereichen, nämlich im Spiel nach vorne, aber auch was er nach hinten in Wald gearbeitet
Verteidigen
hat.
Verteidigen kann er auch, wir erinnern uns, Kopfball.
Ja, gut, das ist halt richtig gut gestanden. Aber auch was die Rückwärtsbewegung so allgemein betrifft, war sehr fleißig und nicht nur nach vorne orientiert. Also sie haben so gut die Spieler waren, die rausgekippt sind, haben sie, sage ich, dann den einen oder anderen noch besseren reinbringen können.
Im Vorfeld der Europameisterschaft, finde ich, ist das vielleicht sogar ein bisschen untergegangen. Gut, jetzt sagt man Nations League-Sieger. Spanien ist jetzt nicht so unbedingt der Titel, wo alle jetzt drauf blicken. Oft hat man gehört, England, Frankreich, das sind die großen Favoriten. Die Deutschen, die dürfen wir nicht vergessen, die sind der Gastgeber. Ist das für dich im Vorfeld ein wenig untergegangen, über welche Qualität die Spanier verfügen?
Ich glaube, untergegangen ist es nicht. Es war so diese, aus dem Impuls heraus, so diese zweite Kategorie Mannschaften, wo man vielleicht dann auch vielleicht mal die Belgier dabei gehabt hat oder auch die Niederlande und die Portugiesen, manche auch die Österreicher. Ja. Also ich glaube, das war diese Kategorie, wo sie sind. Und das Turnier ist was ganz Spezielles. Ist die Gruppenphase ist das eine, die K.O.-Spiele sind das andere. Mhm. Das ist auch der Grund, warum wir auch die Engländer beeindruckt haben, weil die haben wahrscheinlich den allergrößten Druck von allen in diesem Bewerb gehabt und haben sie immer wieder zurückgearbeitet mit ihren Mitteln, die sie in diesem Turnier gehabt haben. Und das hat mich halt beeindruckt. Ne? Deswegen finde ich nochmal, ich finde es schade, aber es hat natürlich die kompakteste Mannschaft verdient gewonnen. Und ich glaube, man hat sie schon am Schirm gehabt, aber man hat sie halt von diesen ganz großen Nationen noch viel, viel mehr erwartet. Und da muss man sagen, da haben viele eigentlich auslassen.
Aber wie wichtig ist es dann, Martin, genau, dass es am Ende Spanien geworden ist, auch was die Attraktivität betrifft?
Also das sehe ich deshalb anders, beziehungsweise anders, weil du sagst, wie wichtig ist, dass Spanien gewonnen hat, um das anzuknüpfen, was der Peter gesagt hat. Ich finde, bei einem Turnier, worum geht's? Es geht um den Sieg.
Und um den Titel.
Nicht falsch verstehen. Natürlich erwarten sich alle, dass ein rundes, perfektes Fußballspiel ist, intensiv, technisch hochstehend, das ist eh klar. Aber das ist im Grunde nicht möglich, aus vielerlei Gründen, nämlich einerseits lange Saison, viele Spieler, nicht alle immer bei 100% oder nicht mehr bei 100%, plus natürlich auch der Modus, und du hast natürlich eine gewisse, wie du sagst, Druck und eine gewisse Erwartungshaltung von außen. Und ich finde, am Ende des Tages zeigt es ja der Deschamps mit Frankreich, ich glaube, seit 6 Turnieren. Ne? Das reißt keinen vom Hocker. Die stehen recht kompakt, sehr gut. Und ich habe mir gedacht, gegen die Spanier noch 1-0, das Ding ist erledigt. Mhm. Wir wurden eines Besseren belehrt, kann man dann sagen, Gott sei Dank. Aber im Großen und Ganzen, auch die Engländer, bin ich bei dir, hat mich gefreut, weil ich habe die Kritik in der Gruppenphase für völlig unberechtigt gefunden. Worum geht's? Ums Weiterkommen, um nichts anderes. Und ich könnte es jetzt sogar noch mal runterspinnen auf die Mannschaft wie Österreich. Die war zwar spektakulär, aber ist auch spektakulär dann im Achtelfinale ausgeschieden. Ja? Und die anderen sind weitergekommen, könnte ich jetzt auch sagen. Warum? Weil da vielleicht auch die Erfahrung ist, bei manchen Teams, wenn es darum geht, ein K.O.-Spiel zu gewinnen oder eben die wichtigen Dinge zu tun, bloß natürlich die individuelle Qualität und Effizienz. Mhm. Also ich finde, man muss da, glaube ich, die Erwartungshaltung ist das eine, aber man muss ganz einfach auch nüchtern betrachten, worum es geht.
Ja, Johannes, wie nüchtern betrachtest du die ganze Diskussion um die Spielweise jetzt der Franzosen, der Engländer, viele hatten auch Portugal auf dem Schirm?
Ja, ich sehe das ein bisschen so wie der Martin. Also es ist schon so, wir sind im Profigeschäft, wir sind im Fußballbusiness und da geht es um Ergebnisse. Es ist ein Ergebnissport und es ist egal, ob das Liga oder ob das ein Turnier ist. Es geht darum, am Ende, dass du etwas in der Hand hältst. Sei es jetzt ein Meistertitel, sei es ein Cup-Titel, sei es ein Europameisterschaftstitel. Und es hilft mir halt nichts, wenn ich in Schönheit dann jedes Mal ausscheide, aber am Ende keinen Titel in der Hand habe. Weil das ist dann auch am Ende einer Karriere und wenn man zurückblickt auf große Nationen, die waren so und so oft Europameister, so und so oft der Weltmeister. Fragt dann keiner mehr. Ah, übrigens, bei der Veranstaltung in den 70er Jahren, wie haben denn die da gekickt? Wurscht, die haben am Ende den Titel in der Hand. Ja, und das ist halt
nach bei Griechenland.
Das ist halt, also die Griechen hätten, wenn die nicht ihren Stil durchgezogen hätten oder die Franzosen, die natürlich dann hinten kompakt stehen mit einer auf Weltklasse-Niveau, das muss man halt auch dazu sagen, und vorne halt Zauberer haben, die auch aufgrund eines Nasenbeinbruchs vielleicht nicht so zur Geltung gekommen sind, ist vollkommen egal. Und wenn du 7-1-0 gewinnst, dann bist du Europameister und fertig.
Ja, aber in dem Fall kann man es nur eben sagen, gut, dass es Spanien ist, weil da war auch das spielerische Niveau dementsprechend gut. Aber das ist nicht selbstverständlich. Also das hätte auch anders ausgehen können, eben zum Beispiel gegen Frankreich. Mhm. Dann würden wir jetzt über einen anderen Europameister
sprechen. Ja, oder gegen Deutschland.
Schon vorher. Oder gegen Deutschland,
ja. Peter. Was man schon gesehen hat, ist, dass am Ende natürlich auch kleinere Nationen richtig gut performt haben. Aber durchgesetzt haben sie die großen Nationen. Quasi mit ihrer Art und Weise, wie sie es manchmal auch ein wenig nüchtern angehen oder sonst irgendwas. Oder
pragmatisch.
Auch, ja, oder auch vielleicht mit dem Wissen, was in so Spielen passieren kann. Dass du eben vorsichtig sein musst, dass eine einzelne Situation, und das hat man ja dann auch gestern wiederum auch im Finale gesehen, ein einziger Pass hinter die Kette, der ganz knapp ist, entscheidet der Finale. Und das wissen die halt und dann gehen die halt mit ihrer Struktur ran. Da kann man dann sagen, das ist... Ich finde es intelligent, da kann man sagen, das gefällt mir nicht, aber am Ende geht es eben dann darum, dass halt einer den Titel hat und die anderen halt im Finale sind oder im Halbfinale sind. Und das haben dann die Kleineren alle nicht geschafft. Das muss man halt dann auch sagen. Da wird es auch Gründe dafür geben, so begeisternd, weiß ich nicht, jetzt dann die Georgier oder die Rumänen, die Slowenen,
Ukraine,
die Österreicher auch gespielt haben.
Auch die Albanen gut gespielt, ja. Slowaken. Also,
dass die alle kicken können, ist ja klar, ja. Aber ab einem gewissen Niveau offensichtlich ist es dann so, braucht man ein paar andere
Tools. Aber auch. So ist es in der Champions League genauso. Genau. Am Ende siehst du dann, also wenn, sag ich mal, vor 2-3 Jahren waren wir wie Real, aber ansonsten hast du eigentlich immer am Schluss die Mannschaften, genau, mit denen du
ohnehin rechnen kannst. Ja. Oder rechnest. Genau. Aber du hast jetzt perfekte Überleitung geliefert, weil ich wollte genau darauf hinaus, dass eben dann schon auch Außenseiternationen wirklich aufzeigen konnten, für sehr viel Inspiration gesorgt haben, vor allem die Georgier. Und dann am Ende ist es schon die individuelle Qualität, oder? Ein Bellingham, der dann in der 5. Minute der Nachspielzeit auf diese Art und Weise den Treffer erzielt. Aber ist es dann genau das, was auch diese Nationen wissen? Martin Stranz hat das zum Beispiel beim vergangenen Podcast gesagt, dass das zeichnet dann auch Trainer Southgate aus, dass er das seinen Spielern mit auf den Weg geben kann. Wir können jederzeit dann ein Tor machen.
Ich glaube, das haben diese Nationen ganz einfach. Die haben diese Spieler, die wissen, dass sie aus, wie sagt man da immer so schön, aus nix, dann doch ein Spiel entscheiden können. Und der Unterschied, vor allem in dem Spiel, das für mich total knapp war, aber eins der besten Spiele war, nämlich die Spanien gegen die Franzosen. Von der Qualität her war es halt so, dass Hernandez und Mbappé 200%ige Chancen liegen haben lassen. Sonst hätte das Spiel vielleicht anders. Vor allem Mbappé, wie er sich durchgedacht hat, hat er wahrscheinlich schon 100 gemacht. Und genau an dem Tag macht er es nicht. Vielleicht, weil er nicht ganz fit war mit der Nase, vielleicht, weil es mehr Stress war als sonst. Aber normalerweise verlassen sie die auf das und können sich auch darauf verlassen, dass es funktioniert. Nicht? Und in dem Fall war es halt nicht. Klar wissen die das. Ich bleibe dabei, für mich, das ist eine Club-Ebene, das prägendste und das klarste Beispiel von dem, wie man einer Mannschaft quasi vermittelt, was sie drauf hat, ist Ancelotti. Bei dem kann man mehr Regung sehen, wo du dir denkst, jetzt geht er aus sich raus oder jetzt ist er total verzweifelt, hat er nicht. Und er wird schon wissen, dass er selber richtig gut ist, aber er wird auch wissen, die Jungs, die da drinnen sind, auf die kann ich mich verlassen.
Und lässt sie dann,
genau.
Ja, das ist die Diskussion, die wir auch letztens geführt haben, Pep Guardiola mit seiner Herangehensweise, alles durchstrukturieren und dann Carlo Ancelotti, der seine Spieler, weil am Ende entscheiden ja dann auch die Spieler. Wie wichtig ist das dann auch mit deiner Trainerfunktion, dass du dann, wie viel lässt du die Spieler, wie ist da die Herangehensweise, dieses Vertrauen, diese Empathie, die man dann auch hat als Trainer, glaube ich, ist extrem wichtig, oder?
Ja, aber was soll ich jetzt dann sagen, so wie es Pep Guardiola macht, das ist nicht so mein Zugang. Wisst ihr, wie so schöne Schlagzeilen haben, da glauben die Leute, wie auf dem Bäcker.
Ne? Schweizer
Ausgabe, ja, genau. Also, aber natürlich ist es schon so, also ich bleibe dabei, es wird immer mein Zugang sein, so wie der Name schon sagt, es ist ein Fußballspiel. Und beim Spiel gehört ein gewisses Maß an Kreativität dazu, es gehört ein gewisses Maß an Selbstentscheidungen dazu, es gehört ein Finden dazu, es muss jemand sich auf dem Platz auch mal etwas trauen, was er vielleicht nicht als Vorgabe hat, was die richtige Entscheidung war, weil da tausend Dinge passieren während eines Spiels, die du natürlich schablonenartig nicht durchdenken kannst, nicht? Und darauf brauchen sie Antworten. Und die Antworten müssen sie selbst geben. In einem Rahmen, den du ihnen logischerweise mitgibst, weil du eine Struktur brauchst, wenn du 11 gegen 11 spielen. Aber diese individuellen Entscheidungen, da habe ich richtig Spaß dran, wenn die das machen, nicht? Und da stehst du da manchmal draußen und denkst da, wie kommt auf das? Ne? Mhm. Aber okay, das ist Fußball und das macht es eben aus. Und die ganz Großen machen eben zumeist dann auch die richtigen Entscheidungen aus der Intuition heraus oder aus dem, was sie halt 100 Mal schon richtig gemacht haben. Ne?
Ja, und vor allem auch durch den Instinkt. Pedri ist jetzt zum Spieler der Europameisterschaft gewählt worden. Lamine Yamal, wenig überraschend, zum Youngster des Turniers.
Pedri
habe ich jetzt gesagt, Verzeihung. Rodri natürlich von Manchester City. Und stimmst du der Herangehensweise zu, von der Abstimmung her? Oder hättest du da gesagt, ein Nico Williams vielleicht? Wer hat dich da einfach beeindruckt bei dieser Europameisterschaft?
Ich finde, ich weiß nicht, korrigiert mich, aber da war, finde ich, jetzt kein Spieler, der über alle Maßen herausragend war, ist mir zumindest jetzt keiner aufgefallen. Ich glaube, bei den Spaniern waren einfach
6 Torschützenkönige.
Ja, erstens, wenn man nur die Torschützen hernimmt, dann haben wir schon einmal 6, aber es gibt ja auch insgesamt in den Mannschaftsteilen, gerade bei den Spaniern, da waren einfach viele, die hervorragend gespielt haben. Ich habe bei anderen Mannschaften, wie zum Beispiel bei Slowenien, und auch das ist nichts Neues, einen herausragenden Torhüter gesehen. Aber ich will damit nur sagen, also das ist für mich jetzt, ich finde diese Wahlen, ja, das ist ja, wer macht das? Ich weiß nicht, das ist die technische Kommission von der UEFA oder
Fabio Capello war, glaube ich, dabei. Ja, also 12 Herrschaften haben das dann sozusagen.
Die alle verstehen sehr viel und das passt auch, aber ich glaube, da wird es auch immer ein bisschen in Politik mit, dann ist es
ja, vor allem oft
auch im Finale hast du den Spieler vor Ort, weil der andere ist sonst schon zu Hause und dann kann ich den vielleicht noch per Video zuschalten.
Und oft ist es dann ein Spieler von den Siegern, ne?
Ja, also wenn sie Franzosen waren, hätten wir den Sechser von den Franzosen nehmen können.
Kante.
Zum Beispiel, also war überragend, also war er der Einzige.
Hat wenige auf der Rechnung.
Ich sage, na ja, klar, der spielt in Saudi. Du findest dann, wenn die Mannschaft Erfolge hat, da sind wir wieder beim Thema.
Genau.
Am Ende geht es dann darum, wer den Titel heimholt, der hat dann auch die Lorbeeren und kriegt dann halt den Trainer des Jahres oder was auch immer, ein Spieler und der Youngster und der Schnellste und der mit schärfsten Schuss. Und
ja, oder Carvajal, der für das lebt alles und tut, ich weiß es nicht.
Das ich meine, bei Spanien hätte man ja viel mehr, du hättest ja als Youngster auch Nico Williams nehmen können, das hätte genauso Dani Olmo der Spieler des Turniers werden können, weil wenn man ehrlich ist, Rodri war in der zweiten Spielhälfte im Finale nicht mehr im Feld, weil er verletzungsbedingt raus war. Dani Olmo hat, wie es Peter gesagt hat, überragend gespielt, hat auch 3 Tore geschossen.
Und ist ihnen am Ende sogar
mit Torschützenkönig kratzt ihn am Ende dann noch von der Linie. Also da gibt es ja viele Argumentationslinien, die man da verfolgen kann. Genauso, wir kennen sie ja auch aus anderen Sportarten oder auch aus dem Fußball. Stellen wir uns vor, Deutschland wäre ins Finale gekommen, wäre Europameister geworden. Mich hätte es nicht gewundert, wenn Toni Kroos dann Spieler des Turniers geworden wäre, weil es sein letztes Spiel überhaupt war, ja, um eine schöne Geschichte zu haben. Also da muss man dann halt auch immer differenzieren. Klar lässt sich, Yamal brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ist ein überragender Fußballer und die Geschichte ist halt natürlich auch super. Ja, der ist 17 geworden während der Europameisterschaft. Naja, wen sollst du sonst nehmen als Youngster? Der lässt sich auch am besten verkaufen.
Ja, definitiv. Aber
der wird nur öfter bester Spieler werden wahrscheinlich.
Wenn nichts Gröberes passiert. Ja.
Gibt viele großartige Spieler. Du hast Dani Carvajal jetzt, glaube ich, erwähnt. Einer von euch beiden.
Ich war das, ja.
Du warst Martin, das. Ganz interessanter Punkt, weil da gab es dann so fortgestern auch Diskussionen, auch in meiner Runde mit Freunden geschaut. Und ich habe dann schon auch die Meinung vertreten, warum wird über Dani Carvajal jetzt nicht zum Beispiel auch diskutiert. Ballon d'Or oder Spieler des Jahres, der hat die Champions League mit Real Madrid gewonnen, hat wichtige Tore erzielt, darf man nicht vergessen. La Liga gewonnen und jetzt Europameister. Wird ja da oft zu wenig über Verteidiger auch gesprochen, weil es immer nur um die Offensivkräfte geht.
Ich weiß nicht, Cannavaro ist ja einmal geworden, glaube ich. Ja,
genau, aber schon lange
her. Jorginho vor 3 Jahren auch, Fußballer Europas. Also,
ist ja, Fußballer Europas.
Ja, naja, na ja, immerhin.
Ich
will das sehen, aber den Peter, du hast nicht gefragt, der war ja eher von der...
Ja, aber würde mich jetzt interessieren.
Der war eher in die andere Richtung aktiv.
Ich weiß, Nein, aber nein, das sind eh wichtig für eine Mannschaft.
Okay, ich gebe die Frage weiter an Martin, weil du Dani Carvajal bereits erwähnt hast. Ist das dann
schon? Nein, weil immer so viel über Leidenschaft gesprochen wird und über dieses, die Emotionen, die gerade bei solchen Meisterschaften Europa und Welt, nämlich wo es wirklich um Nationalmannschaften geht, steht das ja im Vordergrund. Man sieht ja ganze Nationen, Fußballfans, Millionen sind plötzlich fußballbegeistert im Gegensatz zu den Clubbewerben, wo es ein bisschen differenziert und alle stehen plötzlich zusammen. Also ich glaube, Die Ausnahme ist ja nur auf der britischen Insel, wo Schotten und Waliser hoffen, dass Spanien Europameister wird und nicht England, aber das hat historische Gründe. Aber ansonsten hast du in Österreich, ich sage einmal, egal ob du Altach, Salzburg, Rapid, Klagenfurt, Sturmfan bist, irgendwie halten alle mit der österreichischen Nationalmannschaft. Das ist etwas, was eben verbindet, und deswegen glaube ich, dass dann so Spieler und so Typen wie der Carvajal nicht nur bei Real Madrid, aber auch in Spanien natürlich auch eine gewisse Bedeutung haben, weil sie einfach Leader sind. Nicht? Deswegen habe ich das jetzt nur erwähnt. Aber die haben es natürlich schwerer, wobei sie eben zum Beispiel mit Rodri oder mit Jorginho vor 3 Jahren auch, es werden immer öfter auch, finde ich, diese Spieler auch bewertet gut, und das ist auch wichtig, weil sie auch dazugehören, also und bedeutend sind.
Ja, also natürlich weiß jeder um die Qualität solcher Spieler, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen, und jeder weiß, dass er sich ein bisschen damit beschäftigt, dass wenn du die Jungs nicht hast auf dem Level, können die dann im Rampenlicht stehen, auch nicht so performen, wie sie halt performen. Das weiß man eh, aber du wirst halt... wenn der irgendwo hinwechselt von Carvajal, wirst du halt morgen dann nicht 100.000 Leibern verkaufen. Mhm. So wichtig er ist.
90.000 reichen auch.
Ja, klar, aber wenn du einen Jungs da jetzt dann verkaufst, einen von den Jungs, die halt im Offensivbereich sind, dann gibt es halt kein Trikot mehr. Ne? Mhm. Ist so, das wird immer so sein, und das wird immer ungerecht sein, und wenn du es halt einschätzt als Trainer, dann weißt du, wie wichtig diese Jungs für dich sind. Eigentlich sind die das Fundament, und dann baust du was drauf. Nur mit den Zauberern gewinnst du gar nichts. Nur mit dem Fundament hast du eine Chance, dass du eine gute Mannschaft zusammenstellen kannst. Nicht? Und je nachdem, wie gut das Fundament ist und du die Möglichkeiten hast, dass du die Zauberer dazu kaufst, hast du dann eine Top-Mannschaft.
Ja, jetzt haben wir schon gesprochen über Jamal, über Olmo, Fabian haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Überragend. Aber ein Spieler, der mir da ein bisschen untergeht, ist der Kapitän Alvaro Morata, weil viele sagen, der hat auch die Räume geschaffen auf den Seiten für Williams, vor allem als Leader vorangegangen. Wie wichtig ist Morata für diese Mannschaft? Hat man auch gesehen, wie er ausgewechselt worden ist, wie er nochmal die Spieler gepusht hat, wie die Mitspieler zu ihm gelaufen sind?
Ja, ich glaube schon, dass einfach dieses gesamte Teamgefüge bei den Spaniern extrem homogen war. Ja, Morata ja auch in seinem Heimatland vor extremer Kritik gestanden. Immer wieder wird sein Spiel hinterfragt, aber wenn man sich allein die Daten, Werte und Fakten anschaut, was der schon alles erreicht hat in seiner Karriere, naja, muss man ganz ehrlich sagen, Hut ab, weil das ist schon einer der Besseren, würde ich jetzt einmal sagen. Und es hat halt dieses Zusammenspiel ideal gepasst. Ja. Du hast den Morata vorne drinnen, der sich dann noch nicht zu schade ist, einmal Wege zu gehen. Ja. Du hast den Carvajal hinter einem Jamal. Ist natürlich auch ein Fundament, wenn da hinter dir einer steht, der genau weiß, worauf es im Profifußball ankommt. Ja. Und dir vielleicht auch einmal aus der Patsche hilft, wenn es für dich als 16-Jähriger noch nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Ja. Und Morata war einfach war wichtig für die Mannschaft, und man hat es auch ja sofort gesehen, nach dem Ende des Spiels, wie Carvajal, glaube ich, war es, gleich wieder zum Morata hin ist und ihm gleich wieder die Kapitänschleife umgelegt hat, das ist natürlich auch ein Zeichen, ja, und Carvajal denkt sich ja auch dabei etwas. Ja, da sieht man schon, wie dieses Team, finde ich, persönlich als Gefüge einfach super funktioniert hat. Und ja, sind wir froh, dass der Ordner, der da ausgerutscht ist nach dem Halbfinale, nicht 20, 30 Kilo mehr gehabt hat.
Da wäre er vielleicht auch nicht so schnell gewesen.
Ja, aber der Impact auf den Knöchel wäre wahrscheinlich noch ein bisschen größer gewesen.
Ja, sind wir froh, dass sich der Morata nicht schlimmer verletzt hat. Jetzt erinnern wir uns zurück, 2008, 2010, 2012, die Spanier alles abgeräumt, waren praktisch unbesiegbar. Wir haben schon gehört, das Teamgefüge ist unglaublich gut, sie sind ausgeglichen, Führungsspieler, ältere Routiniers, die Jungen. Wie erwartest du jetzt die Spanier in den nächsten Jahren? Wird es da wieder eine Art Dominanz geben?
Nein, das glaube ich nicht. Also, das sage ich jetzt nur aus dem Gefühl heraus.
Ja, ja.
Und das Turnier war super, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Trotzdem glaube ich, dass die Qualität bei anderen Nationen auch außergewöhnlich ist. Und manche haben es halt nicht so abgeliefert, da gibt es verschiedene Gründe. Manche vielleicht, weil die Saison wirklich extrem lang war. Es hat vor allem in England war es so, dass auch bis zum Schluss die Liga total knapp war, man hat nicht gewusst, was passiert. Also das ist ja schon etwas, was man mit einfließen lassen kann, was man nicht muss, aber was man kann. Ich mache mir so meine Gedanken, was könnten so Gründe sein. Und ich glaube, es ist nicht so klar, wie es eben zu der Zeit war, dass die jetzt alle 2 Jahre einen Titel heimholen und das mit einer Sicherheit und mit einem Selbstverständnis, das glaube ich eigentlich nicht. Wenngleich natürlich da schon viele noch sehr junge Spieler dabei sind, die sich noch entwickeln können, aber da muss man erst einmal schauen, wie das ist.
Ja, ist ja bei Frankreich auch der Fall und vor allem bei den Engländern, da sind ja viele noch sehr jung. Apropos England, sollen wir jetzt über Harry Kane sprechen, dass der wieder mal ein bedeutendes Finale verloren hat, weiterhin auf seinen ersten großen Titel. Wartet Martin jetzt wirklich die Frage, ist der verhext? Das gibt's doch nicht, oder?
Ja. Aber er wird.
Bibi Blocksberg.
Die Chance ist groß, dass er in der kommenden Saison mit dem FC Bayern was gewinnt, würde ich mal sagen. Und er hat ja noch einen längerfristigen Vertrag dort. Also irgendwann wird es ausgehen. Das wünsche ich ihm. Im Übrigen glaube ich genau das, was der Peter sagt, wenn die Europameisterschaft jetzt angenommen fiktiv noch einmal im September stattfinden würde, ist es eben nicht gesagt, dass Spanien wieder Europameister wird, weil da auf einem sehr hohen Niveau sehr, sehr ähnlich agiert wird und da Nuancen unterscheiden. Also insofern ist das, was die Zukunft betrifft, gar nichts zu reden. Und apropos Zukunft, Weltmeisterschaft 26, 48 Mannschaften,
ja.
12 Vierergruppen jetzt doch. Warten wir mal ab bei diesem Monsterturnier, wie sich das entwickelt.
Spricht dann für die Abschaffung der Verlängerung.
Dazwischen ja, gibt es in einem Jahr noch die Club-WM und dann Meisterschaften und so. Also das ist völlig offen.
Weil Harry Kane kurz das Thema war, wir haben das gestern auch in einer Runde diskutiert, war das glaubst du seine letzte Großveranstaltung? Ich meine, er ist jetzt schon eher bei den Mit-30ern dabei, ja, in zwei Jahren dann natürlich die Weltmeisterschaft
in
wollen wir genau? In Nordamerika und dann wäre natürlich noch einmal die Europameisterschaft auf der Insel. Aber in vier Jahren.
Aber das sage ich dann ganz einfach, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich meine, der kann sensationelle Saison haben, die kommende und die darauffolgende nicht. Dann ist es auch schon wieder anders, 26.
Klar.
Wer ist Teamchef, ja, bei Southgate, weiß man nicht, ob er weitermacht oder nicht. Ja, das ist ja offen. Und da sind wir schon inhaltlich, weil der Peter vorhin gesagt hat, nicht, der spanische Teamchef ist ja auch ein bisschen zu seinem Glück gezwungen worden, weil Olmo für den verletzten Petri dann gekommen ist. Könnte man natürlich auch bei England, da gab es viele Diskussionen, Fakt ist, er hat manchmal auch ein glückliches Händchen gehabt bei den Wechseln mit dem Watkins im Halbfinale und am Finaltag den Palmer, wo ich sage, das ist nicht nur die Zukunft, sondern viele haben ja gesagt, vielleicht hätte man auch den einen oder anderen einmal von Beginn an spielen lassen sollen. Da sind wir wieder beim Thema, ist Kane der Richtige? Ich rede gar nicht von den Spielern, die da noch dabei waren, von Oliver Glasner. Ja, da ist ja der
Ese. Auch das höchste Kontingent gestellt.
Also ich will nur sagen, da haben sie ja auch intern, hat man gehört, ja, da gibt es ein paar, die vielleicht im Moment besser drauf sind. Das ist ja immer auch eine Formfrage, aber der hat sich halt entschieden, Kane Kapitän, ich habe Saka, ich habe Bellingham, okay. Aber ich will damit sagen, was da in zwei Jahren ist, das ist ja völlig offen und die Spieler, die werden in zwei Jahren sicherlich noch besser sein, von denen wir gerade gesprochen haben, die jetzt auf dem Sprung waren und ja, schon im Kader waren.
Cole Palmer.
Und dann höre ich auf und zu guter Letzt kann man diskutieren, wenn man sich den Kader ansieht. Alexander Arnold, den habe ich dann gestern bei der Siegerehrung gesehen, habe ich mir gedacht, der hat eigentlich
auch schlecht. Erstes Spiel, zentrales Mittelfeld. Ja, und dann haben sich alle aufgeregt und ja, dann hat
er eigentlich nicht mehr schlechte Saison gespielt bei Liverpool und bei der Euro war er Kaderspieler.
Ja, dann hat er mein 0 von Manchester United im Zentrum ersetzt.
Ja, aber das war ja mit Ollie Watkins auch relativ lang, Ollie Watkins
hat in der Premier League. Warum ist so einer kein Thema? Nicht?
Ja, da können wir über viel diskutieren. Ja.
Das ist nur ein Beispiel, könnte vielleicht öfter spielen.
Aber ist natürlich schwierig, bei der Kaderqualität, muss man ja ganz ehrlich sagen, bei den Engländern, da war ein Grealish nicht dabei. Ja.
Zum Beispiel.
Ja. Und ein Ollie Watkins hat bis zum Semifinale 20 Minuten gegen Dänemark gespielt. Sonst hat er nur Turnschuhe angehabt und dann kommt er rein und macht das entscheidende Tor und wird dann im Finale 40 Minuten oder
60. Ist Kane raus.
Genau, 30 Minuten Verschluss dann eingewechselt. Ja. Der hätte wahrscheinlich vor dem Halbfinale auch nicht mehr damit gerechnet, dass er noch zu allzu viel Einsatzzeit kommt. Mhm. Aber so schnell geht's dann halt bei dieser tiefen Kaderqualität, der Ivan Toney.
Natürlich. Am Ende geht es immer darum, Peter, dass man die Richtigen einberuft, oder? Und im Idealfall sind sie auch die Besten, oder?
Ja, genau. Das war eine super Mischung. Die Richtigen und die Besten, das war ein Traum, ja, genau. Und dass die, auf die du immer gehalten hast und das dann möglicherweise die arrivierten Spieler sind, auch zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich in Form sind. Weil die schwierigsten Entscheidungen, das ist die Wahrheit, das sind immer die, über die man dann diskutiert, von denen man wahnsinnig viel erwartet, die schon wahnsinnig viel gezeigt haben, da vielleicht nicht ihre Top-Performance momentan abliefern können. Von Ronaldo bis Harry Kane, diese Diskussionen, ob es jetzt ein Havertz im Zentrum ist, ob Füllkrug spielen muss oder sonst irgendetwas. Du gehst da dann immer her und sagst, was habe ich in diesen letzten Monaten so gesehen und was habe ich bekommen von den Jungs und was ist meine Einschätzung und dann ist Punkt X, wo sie spielen müssen. Und die Entscheidung zu treffen, zu sagen, den Ronaldo nehme ich raus oder Harry Kane nehme ich raus, das ist für einen Trainer, das sind die schwierigsten Entscheidungen und die meisten, ich würde es nicht sagen, scheitern daran. Aber es ist natürlich eine Herkulesaufgabe zu sagen, Junge, du warst jetzt super immer und hast den goldenen Schuh, huck dir mal her und schau dir das einmal von draußen an. Ja. Weil, wir reden jetzt drüber, hätten nicht die Jungen spielen können, hätten die Jungen gespielt, hätte verloren, müsste und dürfte nicht mehr auf die Insel zurück. Nicht? Weil sie sagen würden, ja gut, entschuldige, der hat den goldenen Schuh und du weißt, was du kriegst und der Rest, was er nicht bringt, das musst du auffangen als Trainer und er spielt nicht, versteht kein Mensch. Also das sind diese Entscheidungen, da musst du wirklich den kompletten Rucksack auspacken und sagen, okay, ich lege alles rauf und es ist egal, so entscheide ich es, weil ich es jetzt glaube. Also
und der Spieler muss da auch entgegenkommen im Idealfall, also weil du jetzt Portugal angesprochen hast, wäre halt auch eine Klasse von Ronaldo gewesen zu sagen, ich muss nicht 120 Minuten spielen, wenn ich weiß, es gibt einen Gonzalo Ramos und einen Diogo Jota. Ich weiß nicht, in unserem Audiobeweis wurde das ja auch thematisiert, aber man fragt sich halt dann schon, ich sage es jetzt überspitzt, manchmal hat man den Eindruck gehabt, die haben halt zu 10 gespielt. Nicht? Mhm. Und die Frage ist halt, muss das sein, kann nicht so ein großartiger Spieler mit einer Top-Top-Karriere auch erkennen, dass er vielleicht dieser Mannschaft auch nur 30, 40 Minuten hilft?
Also,
ja, ich denke es mir, also, halt, schau, ja, das ist ja doch ein Mannschaftssport, ne?
Ja, klar, aber es ist sein letztes Turnier.
Ja.
Punkt 1.
Bist du sicher?
Na, er hat gesagt, oder? Nein, das glaube ich schon, aber trotzdem. Und es ist jetzt, wir können jetzt dann sagen wir Leute, ja, der spielt nur mehr in Saudi. Wir haben Jungs gesehen, wie die in Saudi zu Hause sind. Wie die performt haben auf einem hohen Niveau. Und der hat dort, ich weiß nicht, 40 Tore geschossen.
Die Tore sind dort gleich groß.
Ja, und die Freistöße.
Aber die Gegenspieler, die verteidigen ja nicht.
Ja, aber die Freistöße, die er alle getroffen hat, die hat er dort genauso getroffen. Also ich verstehe das schon. Und so verbissen wie das. Also ich verstehe diese ganzen Situationen, dass es eben so ist, wie es passiert ist. Als Trainer verstehe ich es und wenn jemand was anderes gemacht hat, dann ist es extrem schwierig. Wären die Spanier nicht Europameister geworden, hätten alle diskutiert über Morata. So sagen wir alle, das Teamgefüge ist ein Traum und der legt dann die Schleifen um oder sonst irgendwas.
Zu jung oder Nico Williams zu jung.
Das wäre genau die Thematik. Das heißt, am Ende ist es so, wie du es gesagt hast, du gehst in das Turnier rein und du kannst machen, was du willst, du musst das gewinnen. Ja. Und dann ist überraschenderweise alles richtig. Alles ist auf einmal richtig. Und die zu Hause bleiben sind, da sagst du nicht, klar sind die zu Hause. Ja. Die können ja nicht kicken. Ja. Da sind die Besten sind mit, alle anderen nix. Genau. Ist ganz einfach so. Und dann reden wir über Grealish und über die gar nicht dabei waren.
Also, warum ist Cole Palmer nicht früher reingekommen,
ja, der das Tor erzielt? Ist doch lässig. Das, ja. Weil dieser Sport so ist, wie er ist, sitzen wir vier Wursteln da und reden jetzt dann zur Länge die ganze Euro. Ne? Also,
du.
Drei Wursteln. Und
ich wollte gerade sagen, ja, mach dich nicht so schlecht.
Bei uns, ich kann mit Wurstel leben.
Ja, ich auch, aber bei dir bin ich da nicht einverstanden.
Wurstel aus dem Mund von Peter Stöger nehme ich sehr gerne. Das ist ja ein Lob.
Herrlich. Ja. Martin, wie geht's dir dabei? Wurstel.
Was der mich schon alles genannt hat.
Nein, das wollen wir gar nicht wissen. Aber nur kurz noch auf diese Thematik zurückzukommen. Harry Kane, wir sind dann schon gestern auch da gesessen, 60. Minute, und ein Freund hat gesagt, ja, der muss angeschlagen sein, das gibt's nicht. Und also nicht, was ich gesagt habe, aber ich habe gemeint, ja, hast du von dem irgendwas gesehen? Warst du überrascht, dass er ihn ausgewechselt hat? Weil Harry Kane ist ja immer für ein Tor gut. Weil ich war dann schon auch überrascht, positionsgetreu, wann nimmt er das Risiko?
Also war dann gestern für mich nicht so überraschend, weil das Momentum ja das Spiel davor da war und du versuchst dann als Trainer alles zu machen und das muss auch in irgendeiner Form für ihn verständlicher gewesen sein, dass man einmal einen Impuls bringt. Ich glaube, das ist auch nicht das große Thema gewesen. Mhm. Ich glaube, dass bei Harry Kane noch eine Geschichte dazukommt, dass er in der Endphase der Meisterschaft halt nicht fit war. Da sage ich auch, ab einem gewissen Alter ist es halt schon so, dass du sagst immer, du brauchst weniger Spiele, aber nein, du brauchst den Rhythmus. Das ist ganz wichtig. Wenn du mal raus bist, ist es schwierig, dann in so ein Turnier zu kommen mit der Erwartungshaltung, da selbst wahrscheinlich für so ein Spiel auf dem Niveau so abzuliefern. Trotzdem hat er Tore geschossen, hat drei Stück gemacht.
Ja, ich glaube, besser kann man einfach nicht schießen.
Ja, also ich sage, es war jetzt nicht so alles verkehrt. Ich glaube, dass er nicht überrascht war, dass er gehofft hat, dass sie es trotzdem heimbringen, auch wenn er dann am Ende nicht am Platz gestanden wäre.
Ja, und die Thematik Southgate würde mich auch noch natürlich interessieren, wie du das Ganze siehst, sehr viel Kritik, aber am Ende hat er wieder abgeliefert, sie haben jetzt nicht den Titel geholt, sie waren zweimal in Serie im Finale, haben gegen Italien im Elferschießen verloren, 2018 WM, Halbfinale, also so viel kann er nicht falsch machen.
Na, ich mit einem wirklich guten Freund diskutiert gestern, der vollkommener England-Freak ist und der das überhaupt nicht versteht, dass der überhaupt bei dem Turnier noch dabei war und im Finale noch auf der Bank gesessen ist, weil er ist nicht zufrieden mit dem. Und wie gesagt, man kann darüber diskutieren, wen er einberuft oder was für Qualität er hat. Und dann muss man sagen, was ist die Erwartungshaltung und was erwartest du von einer Nation wie England, was sie gewinnen müssen. Fakt ist, dass sie so wie die letzten Jahre nie performt haben. Ich meine, wenn es 66 das letzte Mal und das einzige Mal einen Titel geholt hast, was hast du für Ansprüche, auch wenn du die Nation bist und was er braucht hat.
Waren ihnen im Finale, außer den letzten beiden
so, und Turnieren. Da waren die zweimal im Finale. Ja. Einmal war es in der 88. Einmal war es Elferschießen. Also entschuldige, also ich habe einen ganz anderen nüchternen Zugang dazu. Mhm. Und wenn ich es ausgeht wäre, würde ich sagen, wisst ihr was, macht euch den Dreck selber.
Habt's mir gern.
Und jetzt schauen wir uns einmal an. Also von den Kollegen, die davor waren, hat er sehr wohl Lob bekommen, dass er es viel besser macht, als sie es eh jemals gemacht haben. Und da waren in der Zeit auch englische Mannschaften, die waren auch nicht so verkehrt. Mhm. Also deswegen, um den braucht man sich eh keine Sorgen machen. Die Frage ist, ob die Engländer das weitermachen wollen mit ihm oder ob er sich das weiter antut. Aber nicht, wird er irgendwo anders andocken und wird weiter in Finales sein oder was gewinnen. Ja.
Martin, mich würde das interessieren, hast du deinen Freund danach Wurstel genannt bei der Diskussion, oder?
Aber du hast viele...
Du warst ahnungslos.
Du hast viele Argumente... ahnungslos, okay. Gut, das wurde
mir nicht bezeichnet. Also, Wurstel ist schon überahnungslos.
Aber du hast deinem Freund genügend Argumente geliefert, dass er seine Meinung geändert hat, oder ist er dann dabei geblieben?
Nein, er hat das dann eigentlich auch, denke ich, als die Performance... Am Ende, wenn auch das Spiel jetzt nicht so begeisternd war, aber was am Ende rausgekommen ist, hat er dann auch als durchwegs in Ordnung bewertet, nämlich mit dem Zugang, den ich vorher gesagt habe. Das Schwierigste war für viele Mannschaften, nach einem Rückstand retour zu kommen. Die haben das immer wieder geschafft. Ne? Das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Ne? Und das hat er dann soweit akzeptiert.
Martin. Das ist wahrscheinlich das auch, was Peter gesagt hat, was ist der Anspruch von England? Ja, dieses Trikot, Three Lions, it's coming home, bla bla bla. Wie oft hören wir das? Alle im Zwei-Jahres-Rhythmus hören wir es, aber wann haben sie wirklich was gewonnen? Wissen wir, das ist schon ewig aus, aber auf der anderen Seite, jedes Mal schaust du auf diesen Kader und denkst dir, boah, da vorne, die haben in der Saison 150 Tore geschossen und jetzt bringen die bei der Europameisterschaft einen Expected Goals Wert von 6,4 zusammen. Über alle Spiele gemeinsam und die Kroaten hatten 7, sind aber in der Gruppenphase rausgegangen. Ja. Ja, das ist halt dann, da passt halt die Erwartungshaltung, weil was erwartest du dir von dieser Mannschaft, dass die jedes Mal 6-0 gewinnt?
Also, ja, aber ich glaube, es geht ja natürlich auch um die Spielweise,
die spielen ja auch nicht gegen irgendjemanden.
Und dass England dann, also einer der Hauptkritikpunkte ist halt, dass sie zu verhalten, dass er seine Spieler nicht loslässt. Ja, dass
sie, aber und wie der Peter, jetzt um das auch vielleicht das Thema so insofern abzuschließen, wenn ich das darf, ist nämlich, wenn der Peter gemeint hat, wenn die Spanier nicht Europameister geworden wären, dann würden wir eben ganz anders reden über den Morata. Genauso würden wir über England anders sprechen, nämlich wenn der Bellingham nicht mit der allerletzten Aktion gegen die Slowakei den Ausgleichstreffer erzielt, weil dann wäre es vorbei gewesen. So. Und dann wäre dort der Southgate schon lange nicht mehr Trainer und Teamchef und andere hätten auch noch ihr Fett abbekommen, also vor allem der Kane. Ja. Insofern, und jetzt kann man sagen, jetzt sind alle sagen eher Pech und schade und wie toll letztlich am Ende trotzdem die Performance war, dass man in ein Finale zum zweiten Mal in Folge kommt. Also ich will damit nur sagen, so ist es eben, so eng.
So, dann schließen wir das Thema England ab und kommen zum Torschützenkönig. Diese Europameisterschaft, wie heißt er?
Ich habe mir nicht alle 6 gemerkt.
Naja, nein, es ist einer, own goal.
Achso, ja, gut.
Ja, Eigentor ist. Oh, Wahnsinn, haben wir was überlegt, ne?
Gratuliere.
Das müsste bleiben.
Ja, okay. Ich bin immer wieder überrascht, ja.
Ja, nein, aber.
Was ist dein Vornamen?
Own. Aber wobei ich muss sagen, ich glaube, den hat der Johannes mir gegenüber schon einmal gebracht, nicht, dass ich da jetzt mich mit fremden Federn
spiele. Ah, es hat sich beides super.
Ja, na toll, dann wirklich. Also, wenn du uns einwechseln
willst, machst du
alles richtig. Nein, aber diese Trends, ja. Viele Joker-Tore, über 20, jetzt hat man es gestern wieder gesehen, euer Sabal mit dem Siegtreffer, davor Cole Palmer, also wie gesagt über 20 Joker-Tore, dann Eigentore waren es glaube ich 10, ja. So viele wie noch nie. Ist das dann einfach so oder worauf ist das zurückzuführen? Oder hat es schon einmal mehr gegeben, weiß ich nicht, von den Eigentoren? Auf jeden Fall waren es halt sehr viele, worauf ist das zurückzuführen?
Ja, gibt's auch auf die... Betrachtungsweise manchmal, habe ich den Eindruck.
Ja, na, Zahlen, die immer wieder interpretiert.
Nein, die Betrachtungsweise, wann ist es Eigentor und wann ist es kein Eigentor. Zuerst wollten sie beim Olmer, wollten sie ja zuerst auch noch Eigentor.
Stimmt.
Haben sie zurückgenommen. Ich meine, das Wölber war Eigentor. Das ist für mich ein klassisches Eigentor. Aber manchmal, wenn da diese
Abgeführung... Portugal war auch Eigentor.
Ja, ja. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht alle im Kopf, alle zehn. Aber da waren ein, zwei, wo ich mir gedacht habe, ja.
Gut, aber das mit den Eigentoren ist einfach Pech.
Muss man nicht. Man kann auch mehr dem Schützen auch manchmal. Ja. Das Tor gehen.
Dann hätte man vielleicht auch nicht sechs
verschiedene. Aber er wäre trotzdem Torschützenkönig geworden, der On-Goal.
Der On-Goal, ja. Guter Spieler.
Wir spielen bei jeder Mannschaft mit, das ist ja unfair.
Das ist allerdings richtig.
Das ist ja Zufall. Ich meine, Entschuldigung, das sind ja zwingende Aktionen gewesen und dann wird er halt abgefischt oder da rutscht einer rein, sonst wird dahinter der Stürmer.
Nein, das ist einfach Pech.
Nein, aber das ist ja auch ein Erklärungsversuch, der halt dann nicht stattfindet. Also ich finde, das gehört dazu.
Ja. Und die Joker-Tore, was sagen uns die, Peter?
Dass viel Qualität in den meisten Kadern ist, dass die halt dann jederzeit auch in der Lage sind, Tore zu erzielen. Also wir haben ja jetzt gesprochen, es ist ja, du hättest ja die Spanier, selbst wenn die Europameister geworden sind, hättest du auf zwei, drei Positionen anders besetzen können und niemand hat gesagt, das ist vollkommen falsch. Und das geht durch alle Nationen. Das sagt ja, dass da Weltklasse auch auf der Bank gesessen ist. Nicht? Und dann ist das auch kein Zufall, dass die was einbringen.
Seit Corona gibt es 5 Wechselmöglichkeiten, mit Verlängerung sogar 6. Genau. Da muss es ja schon zwangsläufig mehr Joker-Tore geben.
Ja.
Alles andere wäre ja... Richtig, ja. Also deswegen kann man das auch nicht vergleichen mit den Turnieren vor Corona, wenn es nur 3 gegeben hat, oder in der Steinzeit, wo der Peter seine ersten Versuche gemacht hat, da hat es überhaupt nur 2 Wechsel gegeben, oder? Du musstest ja deswegen öfter draußen bleiben, nicht? Weil du noch nicht so viel Wechselmöglichkeit
hast. Die Kutsche vom Wurstl, ne? Das Wurstl-Retour. Aber das stimmt, aber ich habe begonnen, da waren 3.
Ja. Genau, Anfang der 90er, aber in den 80er waren nur 2.
Ja, aber da habe ich noch zugeschaut. Und okay. Da habe ich noch Herbert Brasker beim Schwarz-Weiß-Fernsehen zugeschaut.
Na bitte, ist aber auch schön gewesen.
Ja, klar.
Ja. Was bleibt sonst noch von dieser Europameisterschaft? Über die Handspielregel können wir dann natürlich auch noch diskutieren. Kapitän, nur er darf im Schiedsrichter reden. Gute Entwicklung?
Ja, ich glaube, alles, was in diese Richtung geht und zu handeln ist, finde ich gut. Also diese Gruppendiskussionen, die braucht kein Mensch.
Oder na, vor allem Vorbildwirkung.
Also es ist Vorbildwirkung, ja, meine Güte. Also
im US-Sport ist das...
Ja, ich sage nur, aber so grundsätzlich zu diskutieren ist ja gar nicht einmal so verkehrt. Also ich glaube, wir diskutieren grundsätzlich jetzt so wenig.
Wie?
Aber am Sportplatz braucht es das nicht, meiner Meinung nach, sondern es gibt Entscheidungen, die getroffen werden. Von mir aus geht dann einer hier und fragt nach. Es gibt bei den klaren Geschichten gibt es jetzt auch ein Wahr. Deswegen verstehe ich das überhaupt nicht, wenn da irgendwas passiert, dass da jetzt ein Fünfer hier rennen und mit dem diskutieren, wo der eh was, zeigt jedes Mal aufs Ohr. Ich meine, irgendwann wird es sich bei den Spielern auch durchsprechen, dass es den Wahr gibt und das eh kontrolliert wird. Also,
das war alles.
Alles. Und deswegen denke ich, dass das auch einer reichen könnte. Auf der anderen Seite verstehe ich es auch, dass es ein emotionales Spiel ist. Wir wollen Emotionen drinnen haben und da wird es Verfehlungen geben und die wird es nicht geben, die wird man ahnden, das wird sich alles einspielen. Aber so grundsätzlich ist es vielleicht nicht so verkehrt, bevor wieder 10 Spieler hinstürmen und diskutieren mit ihm.
Ich glaube auch, man muss trotzdem vorsichtig sein bei so Turnieren, ist natürlich immer, das sind Alleinstellungsmerkmale. Da gibt es im Vorfeld intensive Beratungen, auch die Schiedsrichter sprechen mit diesen 26 Menschen und dem Staff. Das ist ja im Laufe einer Meisterschaft, Clubbewerbe ist es ja ganz was anderes. Da gibt es vielleicht einmal, wenn es viel ist, eine Besprechung vor der Saison, aber dann zieht sich die Saison über ein Jahr. Ich will damit nur sagen, das ist was Positives, weil viele zusehen und sehen, wie manche Dinge sich auch dann verändern, weil sie eben so angewendet werden. Aber auf der anderen Seite ist das was sehr Spezielles. Ja, ein Turnier über wenige Tage, und da kann man sich dann unter Anführungszeichen auch am Riemen reißen, jetzt zum Beispiel mal auf das bezogen, was die Kommunikation betrifft. Aber immer wieder hat es bei Turnieren ja genau diese neuen Vorstellungen gegeben. Es ist egal, ob das der Spray war, ob das andere kleine Regeladaptierungen waren. Und ich finde, da muss man deswegen dann trotzdem vorsichtig sein. Auch die Anzeige mit der Nachspielzeit ist ja plötzlich auch einmal gekommen vor über 20 Jahren. Nicht? Also da haben dann alle gesagt, ja, das ist toll, das könnte man übernehmen. Nicht? Aber ich will nur sagen, also ja, gut, aber nicht immer 1:1 umsetzbar und Videoschiedsrichter sowieso aber nicht, weil da geht es ja um die ganzen technischen Möglichkeiten, die es ja in Österreich und in vielen Ländern nicht gibt, wie bei einer Europameisterschaft.
Aber Martin, warum ist das für dich nicht 1:1 umsetzbar, dieser Captain's Talk. Ich meine,
nein, das ist schon umsetzbar.
Also, weil wir haben es ja dann am Ende...
Aber ob es auch so funktioniert, meine ich.
Naja, klar, aber man muss dann halt die Linie durchziehen und man hat es bei der Europameisterschaft dann auch gesehen, dass es halt schon aufgeweichter wurde Richtung Semifinale, Finale. Also da war es dann nicht nur so, dass nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter gesprochen hat, aber es war deutlich weniger Rudelbildung. Und das finde ich schon durchaus
positiv. Ich finde es gut, aber nicht nur falsch zu verstehen, aber die wurden gebrieft für dieses Turnier. Und zwar intensivst. Und genauso die Schiedsrichter, die waren in Frankfurt zusammengezogen und die Videoschiedsrichter in Leipzig. Und die wurden genauso intensiv, die sind jeden Tag zusammengesessen und haben es gemacht. Aber ihr wisst alle, wie der tägliche Ablauf ist in einer Meisterschaft oder bei einer Champions League. Da kommt der Schiedsrichter von da, fliegt dorthin. Das verwässert sich halt dann auch im Laufe der Jahre oder der Wochen und der Monate. Ich will damit nur sagen, man darf jetzt nicht glauben, das wird jetzt überall sofort mit 1. August so funktionieren.
Die Frage ist ja auch, ob es überhaupt durchgesetzt wird, ne? In den nationalen Ligen und in den...
Das ist super, dass da so etwas eingeführt wird und das auch akzeptiert wird, aber ich glaube, dass es am Ende des Tages immer dann auch schwierig ist, das 1:1 umzusetzen.
Mhm. Ich sage nur, wenn es ein bisschen hilft, mir sage ich immer, der Ton macht die Musik. Mhm. Darum, also diese Bilder, wo quasi alle auf dem Schiedsrichter hinstürmen und der das eh checkt, wenn du das schon unter Kontrolle bringst ein bisschen, dass es ein bisschen gesittet aussieht, dann hast du eh schon gewonnen. Nicht? Also ein bisschen was als Anleihe kann man sich schon nehmen, denke ich.
Ja, und was machen wir jetzt mit der Handspielregel?
Ja, das wird immer komplizierter. Solange es nicht so ist wie in den 80ern, wo nur zwei Wechsel waren, wo du jede Handberührung Elfmeter war, egal, verbreitert, nicht verbreitert, du musst
absichtlich, jetzt
schon, unabsichtlich, angeschossen, selber angeschossen.
Also du bist der Meinung, es wird immer Diskussionen geben?
Ja klar, weil es ja immer noch eine Einschätzung ist oder der Schiedsrichter das Gott sei Dank einschätzen kann, wie es er in irgendeiner Form wahrnimmt und ihr mit dann so gut es geht, halt wirklich mit ein paar Leuten ausgetauscht nach diesem Handspiel der Deutschen.
Korea.
Genau, und
also, war es strafbar? Jetzt gar nicht vom Regelwerk her.
Nein, genau, das haben wir beim Thema. Das Regelwerk gibt es definitiv wirklich so her, dass es kein Handspiel ist. Nicht? Und auch in der kurzen Erklärung, wie es wahrgenommen wird.
War auch die Vorgabe von Rossetti.
Genau, und auch in der Kommunikation vom VAR, dass wenn der sagt, du hast das genauso wahrgenommen, sagt, genau so habe ich es wahrgenommen, dann brauche ich es auch nicht ausschauen, was viele... Und ich glaube auch der Marc nicht verstanden hat.
Janko.
Genau, Marc Janko nicht verstanden hat, dass er sagt, warum geht er nicht raus? Ja, aber die haben in der kurzen Kommunikation so gesagt, genauso war es, dann brauchst du das auch nicht ausschauen.
Er hat sofort mit der Körpersprache auch verdeutlicht, er hatte klare Sicht und hat es im Spiel auch sofort angezeigt und Kukurea hat ja auch gesagt, der Austausch war gleich vorhanden.
Genau.
Und dann sind wir wieder beim Thema, der Schiedsrichter soll ja auf dem Spielfeld entscheiden, oder?
Genau. Aber natürlich ist es so, dass für mich das zu dem Zeitpunkt, dass ich es gesehen habe, war es klares Handspiel, weil ich schon viel lustigere Sachen gesehen habe, die als Handspiel gewertet wurden.
Ne? Ja, zum Beispiel den Spieltag davor, das Handspiel von denen mit dem Daumennagel.
Genau. Und im Nachhinein gesagt, das war eben kein strafbares Handspiel, dann sagen die Leute wieder, ja, aber dann muss
ich alle wie da sein. Und das ist das Problem. Ja. Wie erklärst du denn? Genau. Stell diese beiden Szenen gegenüber hin und dann sagst du übrigens, da wurde ein Elfmeter gegeben und hier nicht.
Das war meinem Mal was falsch bei den Dänen. Hätte auch keinen Elfer nach
sich ziehen müssen. Das ist dann schwierig, dadurch, dass auch diese kurze Zeitspanne zwischen diesen zwei extremen Entscheidungen war, das irgendwie valide jemandem beizubringen.
Aber der Vorschlag von Martin... Es ist doch immer so, Entschuldigung.
Nein.
Es ist doch immer so, wir diskutieren ja, war das jetzt ein Foul, also ein klassisches, war das ein Strafstoß oder nicht.
Geld für Toni Kroos.
Und ich finde genauso ist es natürlich beim Handspiel. Und das ist natürlich momentan eine Fülle, weil es eben Adaptierungen in den letzten Jahren mehrfach gegeben hat und dadurch ist es natürlich auch zu einem Thema geworden und besonders durch den Videoschiedsrichter, weil sehr oft im Gegensatz zu normalen oder anderen Fouls vor allem das Handspiel ein Thema für den VAR war und dadurch ist es natürlich noch wesentlich präsenter und auf die Szene bezogen. Ich finde, im Sinne des Fußballs, was meines Erachtens die richtige Entscheidung, denn da gab es für mich, also allein die Bewegung, der will sie eher sogar noch wegziehen, der Kukurea, als dass er ein Handspiel nur in Ansatz mit Absicht gemacht hat. Also ich finde, im Sinne des Fußballs ist es, dass das ein Pech war, dass der da getroffen wurde. Aber natürlich, ich bin beim Peter, wir haben zigfach in allen Ligen, in allen Bewerben Handspiele gesehen, wo wir uns auf den Kopf gegriffen haben und sagen, wie kann man da ein strafbares Handspiel erkennen? Und da in dem Fall nicht, wo das natürlich viel klarer war, aber im Sinne des Fußballs. Und ich bin immer der Meinung, das geht ja eigentlich darum, dass der kann ja auch nichts dafür, zum Glück, dass er zwei Hände hat, ja, der Kukurea. Und ich finde, was soll der machen, wenn der da angeschossen wird? Ja?
Ja, und viele sagen immer, die Handspielregel ist zu kompliziert ausgelegt. Martin Stranz hat einen Vorschlag gemacht. Handspiel im 16er, immer indirekter Freistoß, außer der Spieler verhindert auf der Linie ein Tor, dann halt Rot und Elfer. Was kannst du dem abgewinnen? Ich fand den Vorschlag an und für sich ja, sehr positiv von Martin. Interessant, definitiv. Markus Stankovic war auch dabei, der hat auch zugestimmt. Na, endlich macht er mal einen gescheiten Vorschlag.
Ja. Und dann sagen wir wieder, wo ist es eben die Verhinderung einer klaren Torschance oder eines klaren Tors?
Da gehen dann wieder die
nur der, wenn er auf der Linie steht oder eben zum Beispiel wie beim Kukurea, weil der Ball wäre vielleicht sehr gefährlich geworden, ich weiß es nicht. Dann haben wir das nächste Thema. Ne?
Ja, also, und was heißt jedes Handspiel? Ne?
Ja, da sind wir dann wieder bei, dann soll es weniger Diskussionen geben, dann gibt es aber sehr wohl, was ist jetzt jedes Handspiel oder wo fängt es an,
genau.
Wo
hört es auf? Also, du hast den Wald.
Wir werden es heute leider hier nicht lösen können.
Aber ich muss da wirklich sagen, ich bin eben deswegen auch dafür, dass das eben so etwas nicht geahndet wird, weil mir das in den letzten Wochen und Jahren so auf die Nerven gegangen ist, denn dass Spieler, Defensivspieler, ja, prinzipiell nur mehr so in die Zweikämpfe gehen im Strafraum und das ist wirklich das unnatürlich.
Das ist die unnatürliche Handbewegung.
Ja, weil es ist halt einmal so, dass die Menschen bei Bewegungen austarieren mit den Armen und deswegen hat es ja immer dieses Thema gegeben, dass man halt manchmal sagt, das ist halt eben keine Absicht.
Oder springen, ohne die Hände zu verwenden, ist halt, aber die Arme ist halt einfach, du kannst du schon machen, aber du springst halt einfach nur 10 cm hoch.
Du sagst es. Ja. Ich glaube, als reines Fußballer würde ich wahrscheinlich maximal 10% der Elfmeter aus sportlicher Sicht geben, wo ich das Gefühl habe, okay, der verschafft sich absichtlich einen Vorteil oder das sieht er oder da macht er die Bewegung hin. Alles andere ist für mich, alle Bewegungen und alle Jungs werden schneller und springen höher und was weiß ich alles. Und wir erwarten, dass sie die Verteidiger in den Bereichen, wo sie sich verteidigen oder wehren wollen, quasi die Hände weniger und weniger nehmen. Also das sind in meiner Meinung nach sind das 90% ganz natürliche Bewegungen, da ist mir die Hand ein bisschen höher, weil der halt nicht so koordinativ so gut ist. Da kann ich sagen, okay, wenn er das nicht ist, dann ja, genau. Aber die meisten Sachen würde ich als Handspiel nicht geben, als reines Fußballer, weil ich weiß, wie der Ablauf ist und dass da nichts dafür kann. So, ja. Und deswegen wird es die Diskussion wird's immer geben und ich glaube, es gibt eine einzige, und das ist nicht der indirekte Freistoß, sondern es gibt eine einzige Geschichte, dass du sagst, es wird in diese Richtung gehen, dass du es weiter einschätzen musst, wo auch immer da die Linie ist, oder du gehst her und sagst, jede Berührung mit der Hand ist 11 Meter. Aus.
Da hast du keine Diskussion. Dann hast du keine Diskussion, aber wollen wir das?
Nein, natürlich will ich es nicht.
Die Fußballfans,
ne? Natürlich will ich es nicht. Darum sage ich ja. Bei mir waren maximal 10% dieser allen 11 Meter, die da gegeben werden mit dem Handspiel. Das sind Situationen, wo jemand versucht, zum Kopf zu kommen, wo du einen leichten Stoß nur versetzt kriegst. Das ist viel schlimmer in der Bewertung. Das wird fast nie pfiffen. Ne? Zum Beispiel, da verhinderst du viel mehr, als dass du mit der Hand irgendwas machst. Ne? Aber
na, werden wir immer Diskussionen haben, wo wir, glaube ich, nicht diskutieren müssen, ist, dass der Kukurea dann im Halbfinale und im Finale ausgepfiffen wurde. Das ist völlig sinnbefreit. Der völlig verzichtbar, ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, da brauche ich euch gar nicht fragen, sage ich, da stimmt sie mir ohnehin zu. Martin und Peter, ihr wart vor Ort auch, Gastgeber Deutschland, ansonsten, das, was ihr miterlebt habt, wirklich perfekte Umsetzung?
Na, also, ich habe jetzt keine großen Schwierigkeiten gehabt, aber von
Deutsche Bahn
Perfektion wollte ich gerade sagen, wenn es um die Verkehrsmittel geht, kann man nicht sprechen. Und ich durfte auch 2006 damals auch für diesen Arbeitgeber vor Ort sein bei der das Weltmeisterschaft. Den
Namen nennen wir.
Ja, damals hieß er noch Premiere, aber mittlerweile
ist
er.
Ja, okay. Ist okay.
Aber
da warst du auch schon dabei, oder?
Aber 2006, da war der Peter erfolgreicher Trainer bei der Wiener Austria zum ersten Mal und dann noch einmal. Aber den Vergleich zwischen 2006 und 2024, also da muss ich sagen, der ist recht eindeutig zugunsten 2006. Damals war nicht nur das Wetter 4 Wochen schön, sondern da war auch 4 Wochen alles perfekt. Diesmal kann man so sagen, und da hat man ja mitbekommen über die Medien und auch über die sozialen Medien, gab es einfach Probleme. Ja, Punkt aus. Das heißt nicht, da muss es nicht immer Gewalt oder Ausschreitungen geben, es geht ja einfach, dass man von A nach B in einem normalen, entsprechenden Rahmen kommen möchte und nicht teilweise auch sogar Spiele versäumt oder eben zu spät zum Match kommt, obwohl man in der Früh losfährt. Ja. Also deswegen ist nicht alles perfekt gewesen, aber ansonsten die Spiele an sich, finde ich, auch wenn es manche kritisiert haben, habe ich mir nichts anderes erwartet, sondern eben manche Höhepunkte und manche Spiele, wo es eben ganz einfach um Taktik geht.
Und die Fanmärsche.
Aber Entschuldigung, der Peter, ja, hat sicherlich auch noch Meinung
deine,
zu
deine Einschätzung noch dazu, Deutsche Bahn, hast du gleich zustimmend genickt?
Ja, ein paar Jahre unterwegs, war kompliziert. Ja. Auch ist ja nicht nur von Verspätungen, sondern auch von Kommunikation, finde ich. Also war richtig schlecht, muss man leider so sagen. Aber wenn ich mit deutschen Kollegen spreche, dann ist jetzt niemand wirklich wahnsinnig überrascht gewesen. Das kann man jetzt dann als normal bewerten, aber das war schade. Also das, was ich sonst, als ich unterwegs war, festgestellt habe, und ich glaube, das war schon in den meisten Fällen so, dass fantechnisch und die Fanmärsche und unterschiedliche Fangruppen von Nationen, da habe ich kein Problem gesehen. Also ich hab Schotten am Bahnhof gesehen und mit Serben und Slowenen und ein paar Österreicher. Ist ganz einfach so, ich glaube, es waren alle froh, dass sie irgendwann mal rauskommen und was Positives erleben dürfen und gehofft haben, dass sie rechtzeitig ins Stadion kommen. Und das hat mir Spaß gemacht. Ich war bei Serbien gegen Slowenien im Stadion, wo die Serben dann in der 96. den Ausgleich geschossen haben und da sind Serben im Slowenenblock aufgesprungen. Da habe ich mir gedacht, puh.
Kann gefährlich werden.
War gar nichts. Also das muss ich sagen, das hat mir sehr imponiert. Also ist halt auch nicht vorstellbar beim Ligaspiel, dass es so reibungslos dann abgeht. Also es waren schon Sachen dabei, die mir sehr gut gefallen haben, aber alle haben Probleme bei der Anreise und Abreise gehabt.
Das muss man leider so sagen. Leider hat es auch Ausschreitungen gegeben, dann beim Halbfinale. Die Fanmärsche trotzdem, vor allem die Niederländer oder auch die Österreicher.
Ja, also ganz ehrlich, diese Bilder rund um die Spiele, die haben halt bei dieser Europameisterschaft richtig Lust auf weitere Großveranstaltungen gemacht, weil man muss ehrlich sagen, die vergangenen Großveranstaltungen waren jetzt fantechnisch jetzt nicht so mit dem Output, den man da jetzt in Deutschland gesehen hat. Ja, auch der Fanmarsch der Österreicher, also das ist beeindruckend. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Österreicher auf einem Fleck gesehen, die alle einer Meinung waren. Ja, normalerweise sitzen vier Österreicher zusammen und drei sind einer Meinung, einer ist partout dagegen, nur aus Prinzip. Ja, da war halt wirklich alle eine Richtung und richtig gut und der links, rechts, ich weiß nicht, wie oft ich es gehört habe.
Hopp.
Überragend, ja. Also die Holländer waren top. Also irre. Für mich der Song der Europameisterschaft.
Ja, nicht nur für dich, dann kommen wir auch schon langsam zum letzten Thema. Zeit verfliegt schon wieder. Jetzt haben wir noch gar nicht über die österreichische Nationalmannschaft geredet, wenn wir über Trends sprechen, über individuelle Qualität. Zuletzt eben auch Martin Stranzl und Marko Stankovic haben wir darüber diskutiert. Was fehlt dem österreichischen Nationalteam noch so, um eben diesen nächsten Schritt zu machen, diese individuelle Qualität an Spielern? Martin Stranzl hat zum Beispiel gemeint, ein Leroy Sané, der auch einmal das Tempo, oder Marc Janko hat es gesagt, der einmal das Tempo rausnimmt, sich nicht nur über die Geschwindigkeit definiert und vor allem diese Dribbelstärke. Ist das etwas, was vielleicht noch in diesem System Ralf Rangnick zu viel durch die Mitte geht, oder sehe ich das jetzt so kritisch, beziehungsweise was wir da diskutiert haben?
Weiß ich nicht. Also ich finde, wenn man eine ordentliche Europameisterschaft gespielt in einer sehr, sehr starken Gruppe.
Für viele die stärkste, neben Italien, Kroatien.
Ja, genau. Also, wo du halt dann immer in diesen Phasen gehabt hast, du warst Erster, du warst Dritter, aber am Ende, sage ich mir, ist natürlich super, dass wir die Gruppe gewonnen haben, aber auch wenn wir Dritter gewesen waren, du kommst weiter, so wie du spielst, das war vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das, was wir halt dann vielleicht dann, was wir zu Beginn gesagt haben, es sind diese Nuancen, die dann halt den Unterschied ausmachen von der Weltklasse zu dem, wo du die Weltklasse fordern kannst. Ne? Und diese High-Performance-Spiele, da müssen wir halt den nächsten Step noch machen. Ob das jetzt dann individuelle Spieler sind oder ob du noch einmal was verschärfen kannst in der Art und Weise, wie du spielen willst, das ist ja dann Thema von Ralf Rangnick. Und wir haben halt in diesen Bewerbsspielen halt jetzt, wir haben gegen die Holländer gewonnen und wir haben in der Nations League einmal gegen Kroatien zu Beginn gewonnen und sonst waren die Testspiele gegen Italien und Deutschland, aber die anderen Bewerbsspiele haben wir die ganz Großen auch nicht schlagen können. Also es gibt schon noch etwas zu tun und das werden die Jungs vor Ort wissen, weil wir gute Leute am Werk haben. Ob du das jetzt über Systematik noch machen kannst oder hoffen musst, dass Einzelne dann überperformen oder so performen wie andere Weltklasse-Spieler, das ist dann halt die andere Frage. Nicht? Also, aber ich glaube, es war vollkommen in Ordnung und wir sind halt enttäuscht, dass wir dann gegen die Türken ausgeschieden sind und das ist halt etwas, was da passieren kann. Ne? Das ist,
Na, bitte nicht falsch verstehen. Also mich jetzt auch natürlich begeistert, wie das österreichische Nationalteam aufgetreten ist. Aber es geht ja eben dann auch darum, was diese Feinheiten sind.
Ja.
Das wird's gar nicht bitte als Kritik verstehen. Man darf aber auch das österreichische Nationalteam kritisieren. Bei aller.
Nein, aber ich sage halt, wir waren ja schon mal im Achtelfinale. Wir haben damals gegen die Italiener.
Ja, und da war auch jeder dann zufrieden, gemacht, wie toll wir gespielt haben. Aber trotzdem haben wir verloren.
Ja, es war der Mal halt auch so. Wir haben die Gruppe gewonnen. Wir haben das K.O.-Spiel. Das ist das, was ich halt meine. Es ist halt dann vielleicht auch kein Zufall, dass ganz, ganz selten wirklich Außenseiter in der Semifinale kommen oder gar in der Finale kommen, weil diese Abgebrühtheit, dieses Selbstverständnis, wichtige Spiele zu gewinnen, so gut und bei manchen Spielen so perfekt ihre Entwicklung auch ist in der Nationalmannschaft, diese Menge haben wir dann trotzdem an Selbstverständnis nicht, wie viele bei Top-Club spielen. Unsere Spieler sind alles, ich finde es super, wir haben eine super Mannschaft, wir haben Spieler, die sich unglaublich entwickeln, die wichtige Faktoren in ihren Clubs sind, aber trotzdem noch nicht so in dem Selbstverständnis, möglicherweise, wie das die ganz, ganz großen Nationen haben. Es geht aber vielleicht nie. Ich weiß es nicht.
Wie es Peter gesagt hat, das sind High-Performance-Spiele. Und diese High-Performance-Spiele brauchen High-Performance-Spieler. Und das ist halt dann schon ein Unterschied, ob ich vielleicht ein, zwei Unterschiedsspieler drinnen habe oder ich habe 11, ja, die in Topform agieren. Und das ist halt dann die Frage. Und gegen die Türken, da war ein High-Performance-Spieler auf dem Feld, Ada Güler, der 2 unglaubliche Corner reinschlägt.
Naja, nicht nur 2.
Naja, nein, aber
der zwei. Jeden Standard hat der sensationell
getreten. Zwei, die zu einem Tor führen. Ja, die Standardqualität, das ist bekannt, aber das ist einfach, der hat einfach höchste Qualität.
Genau.
In diesen Situationen.
Ja, vieles kann man über das Kollektiv auffangen, aber am Ende sind es dann halt doch vielleicht diese individuell hochqualifizierten Spieler. Aber Martin, was ich noch gern sagen wollte, ist jetzt auch keine neue Errungenschaft, aber eins ist und bleibt einfach bestehen. Am schwierigsten ist es, gegen einen tiefstehenden Gegner Chancen herauszuspielen. Ich glaube, das hat man dann auch wieder gegen die Türkei gesehen, oder?
Klar, mit dem Rückstand war es dann schwierig. Wobei, um das anzuschließen, was die beiden gesagt haben, auf Österreich bezogen, Österreich muss in Bestbesetzung antreten können. Das war bei diesem Turnier mit Sicherheit nicht der Fall. Also beide Schlager plus Alaba haben gefehlt, ich sage sogar, wenn Kalajdzic noch fit ist, ist es zumindest eine Alternative. Ja. Das ist nicht gegeben gewesen. Das zweite ist Unterschiedsspieler, ja, du brauchst ein paar. Ich sehe in der österreichischen Nationalmannschaft, jetzt lassen wir mal alle beiseite, aber ich sehe jetzt keinen absoluten Unterschiedsspieler.
Kann es Baumgarten sein?
Ich sage,
der noch am nähersten dran
der ist. Der sich am nähersten dran. Also aber da war übrigens auch ein Punkt, weil er wahrscheinlich bei seinem Club relativ wenig Einsätze gehabt hat. Deswegen war er vielleicht auch noch in zu spät oder fortgeschrittener Jahreszeit, nämlich Saisonjahreszeit, auch auf einem sehr hohen Level. Ich wünsche es ihm. Aber da ist im Moment jetzt keiner, wo du ihm sagst, das ist der kommende, also für die nächsten Jahre. Im Gegenteil, manche werden ja auch älter. Und das dritte ist, weil du sagst, kritisch muss man sein. Ja, ich glaube, die Selbstkritik, die würde ja auch an manchen Medien, die über die österreichische Nationalmannschaft berichtet haben, ganz gut tun. Die Selbstkritik ist sicherlich vorhanden, vor allem beim Teamchef, weil wenn er das alles analysiert, wird er wahrscheinlich auch erkennen, dass er vielleicht ein oder andere Personalie auch anders entschieden hätte vielleicht oder anders reagiert hätte, weil auch da kann man natürlich immer auch diskutieren, ja, warum manche Spieler gefehlt haben. Übrigens Trauner hat auch gefehlt noch, muss ich sagen. Richtig. Der wäre vielleicht gerade in diesem Spiel auch besonders wichtig gewesen, wenn es um die Standards geht. Und apropos Standards, das ist eben auch ein Mittel, um erfolgreich zu sein. Ja. Also nicht nur defensiv gut zu stehen, sondern auch offensiv. Und die Österreicher haben es ja bewiesen, auch in manchen Standards, dass man gefährlich sein kann. Aber das ist eben auch so ein Zeichen, wo man sicherlich auch noch zulegen kann.
Ja, also das ist jetzt nicht zu negativ am Ende des heutigen Podcasts ist. Wir sind uns alle einig, die österreichische Nationalmannschaft hat wirklich eine tolle, beeindruckende, mitreißende Europameisterschaft gespielt. Die Richtung stimmt, auch die, sind wir dann wieder beim Wort Entwicklung.
Ja, wir brauchen keine Entwicklung in der Nationalmannschaft.
Das
da geht es dann sollen um die Erfolge. Besten spielen und die Richtigen haben heute schon festgestellt. Genau. Und nicht entwickeln, weil der hat ja nicht Zeit, dass er jeden Tag mit ihnen trainiert. Im Übrigen, eins habe ich noch vergessen, was geschaffen wurde, ist vor allem dieses Teambuilding, dieser Teamgeist. Das hört man auch von den Spielern. Das soll, weiß nicht, Peter, ob du bist ja nicht dabei, aber du warst lange in der Nationalmannschaft. Das war wahrscheinlich, so vom Eindruck hat man, das ist jetzt was sehr Spezielles, was es wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten nicht so gegeben hat. Es wirkt so und es sagen auch die Spieler alle.
Ja, ich glaube, dass
Und das ist schon ein besonderes.
Also ich glaube, dass sie richtig Entscheidungen getroffen haben, indem dass sie nicht irgendwo in ihrem ein Hotel suchen, das irgendeinem Wald abgelegen ist, wo kein Mensch hinkommen kann, sondern dass sie sich richtig reingeschmissen haben in die Großstadt. Also die Fehler haben wir permanent gemacht. Das ist das, was ich immer angeprangert habe, dass wir quasi ein Kurztrainingslager gehabt haben in Linderbrunn, dass niemand kommen kann, so schön Linderbrunn ist und so gut aufgestellt es ist. Und dann sind wir in einer 98 in einer Weingut gefahren, vollkommen falsch, weil du bist verrückt in der Zeit, ne? Du kannst dich mit nichts beschäftigen. Und jetzt ist es ja so, dass die 100 Sachen mittlerweile machen können, ne? Bis hin zum, dass der Friseur sich stundenlang mit wem beschäftigen kann. Ne? Also wir haben gar nichts gehabt. Ne? Und das, glaube, das ist richtig, weil du bist eh so angespannt und so fokussiert, was die Spiele betrifft und dass du fit bist. Aber du brauchst natürlich auch Freiraum auch. Und ich glaube, das haben sie auch richtig entschieden. Also ich glaube, sie haben viele Sachen gut gemacht und das Teamspirit war zu merken. In dem Fall ist alles richtig und ich denke, es war eine ordentliche Vorstellung der Mannschaft.
Und richtig und wichtig, dass Ralf Rangnick weiterhin österreichischer Nationalteam-Trainer bleibt und Österreich muss sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren.
Naja, gut.
Zustimmung.
Wie viel machen mit?
46, oder?
Wie?
Bei der Weltmeisterschaft.
Ja, 48, aber es gibt
48,
aber nicht 48 aus Europa, sondern das ist wegen als Weltmeisterschaft. Ja. Das sind nur 16
aus Europa. Nein, er hat ja allgemein gefragt.
Ja, aber 16 aus Europa und nicht 24 wie jetzt. Mhm. Und es sind trotzdem 54, 55. Russland ist immer so ein Thema. Also ich will nur sagen, es können sich weniger qualifizieren als bisher. Also als für die Europameisterschaft. Es sollte machbar sein, aber wir wissen noch nicht, ich will damit nur sagen, es ist trotzdem schwierig, weil die Auslosung ist erst.
Aber hoffen wir, dass wir in Top 1 bleiben. Ja.
Aber es ist so, dass der Weg schon in die Richtung zeigt, dass wir unter diesen Top 16 Nationen sind. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir jetzt mal, wenn wir einen Weg beschritten haben, gilt ja nicht nur für das Nationalteam, es gilt ja auch für Vereinsmannschaften, dass man auch eine Zeit lang auf diesem Weg bleibt. Ja. Und wenn man sich für eine Idee entscheidet, dann dauert das vielleicht manchmal ein bisschen länger, manchmal geht es sofort. Ja. Schauen wir uns die Spanier an, die haben auf Luis de la Fuente gesetzt, der war U19-Europameister, U21-Europameister, hat die Nations League gewonnen, so jetzt ist er mit den Großen unter Anführungszeichen auch Europameister geworden. Jetzt könnte ich natürlich dann sagen, ja, Oliver Lederer weiß, was zu tun ist, aktueller U19-ÖFB-Teamchef.
Aber ist nicht Europameister
geworden. Ja, aber
schwierig.
Aber
Step by Step.
Er muss mal Europameister werden, dann den U21-Europameister, dann geht's weiter. Nein, ich sage nur, das ist einfach ein Verband, der auf einen Trainer gesetzt hat, ja, und auf aus welchen Gründen auch immer, ja, und der das geschafft hat. Auch die Spanier aus dieser Mannschaft, aus alt und jung, wie wir schon besprochen haben, ein super Kollektiv hinzustellen und eine sehr gute Europameisterschaft zu spielen. Und das würde ich mir mal wünschen, prinzipiell im Sport, dass wenn man Entscheidungen trifft, dass man auch zu diesen Entscheidungen steht und nicht nach einem Dreivierteljahr alles gleich wieder über den Haufen wirft oder hinterfragt oder neu und wir beginnen wieder von vorne und wieder Umbau und Ding.
Ja. Stichwort Kontinuität.
Ja, es ist einfach, ich weiß nicht, vielleicht sitzt der Peter anders, aber ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wenn ein Weg eingeschlagen wird, dass man auch diesen Weg geht und nicht bei der ersten Weggabelung sagt, auf Wiedersehen.
Bin ich ganz bei dir, wir wollen es nicht in Länge ziehen, aber ich stelle jetzt eine These auf. Ja? Hätte diese Nationalmannschaft noch einmal alles sehr gut, auch immer wieder gelobt und alles, aber hätte diese Nationalmannschaft dieses Spiel gegen die Türkei verloren und der Teamchef hätte Peter Stöger oder Franco Foda geheißen, ich glaube, die Nachbetrachtung wäre allgemein in Österreich anders abgelaufen.
Wenn alle Ergebnisse davor genauso gewesen wären.
Sag ich. Na, aber so. Auch was die Spielweise betrifft, glaube ich nicht, dass...
Sag ich jetzt einmal so.
Ja,
das spricht ja für Ralf Rangnick, dass er das so geschafft hat. Genau. Punkt. Aber ich will damit nur sagen, weil du sagst Kontinuität, also da braucht man sich jetzt, glaube ich, keine Sorgen machen. Rangnick ist da aus und das wird weiter so funktionieren.
Also, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass es ein Top-Mann ist, dass es ja ein Mörder-Staff angeeignet hat, die alle gut sind, die alle Qualität haben, die es alle geschafft haben, dass sie einen Teamspirit entwickeln, spricht überhaupt nichts dagegen, dass man Kontinuität in dem Bereich walten lässt und wenn es vielleicht da dort mit dem anderen anders bewertet wird, dann muss man sagen, Gott sei Dank ist es jetzt einmal so, dass sie so weiter werken können, weil sonst waren eh wieder irgendwelche ahnungslos um die Ecken kommen und hätten gesagt, wie es anders besser ist.
Ja, dann drücken wir natürlich weiterhin dem österreichischen Nationalteam die Daumen, blicken positiv in die Zukunft und Stichwort Kontinuität. Leider geht der Audiobeweis Spezial damit zu Ende, weil die EM vorbei ist. Aber den Audiobeweis als Podcast gibt es natürlich weiterhin, keine Sorge. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Peter, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Vielen Dank, Martin, auch.
Danke, jetzt gehen wir auf ein Würstel,
oder? Deine Expertise, jetzt gehen wir auf ein Würstel. Johannes, gibst du eine Runde aus, oder?
Wenn ich der Oberwurstel bin, dann entscheidet Peter Schäger.
Oder muss das der Peter übernehmen?
Das kriegt's von mir.
Das werden wir noch ausdiskutieren. Vielen Dank natürlich auch fürs Dabeisein. Hat sehr viel Spaß gemacht, danke. Über die Europameisterschaft dann immer den Podcast oder der Audiobeweis Spezial dann auch moderieren zu dürfen. Und dann bedanke ich mich natürlich bei Ihnen auch, werte Zuhörerinnen oder Zuhörer, Zuseherinnen, Zuseher, wie auch immer Sie den Podcast mitverfolgt haben, der Audiobeweis Spezial, das war heute die letzte Folge. Gratulation, haben wir noch gar nicht gesagt, an die Spanier für den Gewinn der Europameisterschaft. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wie gesagt, keine Sorge, ab der kommenden Saison gibt es dann wieder den Audiobeweis in normaler Form dann als Podcast wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und freue mich, wenn Sie dann wieder damit dabei sind.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.